Schizophrenie, wo du hinschaust. 82% der Deutschen sind der Meinung, dass das Schlimmste in der Eurokrise erst noch kommt. Aber 70% glauben, dass die Kanzlerin diese Krise sehr gut handelt. Die gute Patin von Europa, die Milliarde um Milliarde aus dem Fenster schmeißt, in der Hoffnung, es werden schon die Richtigen drunter stehen, die es auffangen. Nicht die Griechen. Nein, nicht die kriegen nichts, die müssen kaputt gespart werden, damit die Banken sich wieder vertrauen. Jetzt wird auch noch ein Ex-Banker dort Regierungschef, ne, Verursacherprinzip halt. Na, die gute, sag mal, das ist ehrlich. Die ganzen Schlachten, also die gute Patin, das ist ein Glück, dass Marlon Brando das nicht mehr erleben muss. Der hätte nur gesäuft, wenn sie so weitermacht. Dann schläft sie bei den Fischen.
Kompott 293, Mappzug. Hallo und herzlich willkommen zum 293. Kompott, den ich am heutigen kühlen, aber nicht zu kühlen und windigen Freitag, dem 25. November, ein Monat vor Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Und Map ist gezogen. So, das Intro kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Griechen-Merkel. Und stimmt immer noch. Und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik mit den Terrormeldungen wieder im ersten Teil gebündelt. Und alles andere im zweiten Teil. Und im dritten Teil verstecken sich dann wieder die Technik, Mafia und Weltraumnachrichten. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, welchen Teil, wenn ihr weiterhört, das ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe die Terrormeldungen mit Neuem von den Rechten, die Wanzenmeldungen, 3 Stück, Atommeldungen und Libyen hat's noch geschafft. 6 Grad, scattered cloudsieger und vor allen Dingen quite cool greetings. Die 6 Grad, die Windchillen 4, Comfort Level 2 und der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 30 km/h aus dem Southwest oder irgendwas ganz was anderes. Und dass ich hier 9.10 Uhr erst aufnehme, liegt daran, dass ich eben gerade viel zu lange gebraucht habe für diesen Teil. Weswegen ich mich ein bisschen ranhalte. Geht los mit der Terrorecke, natürlich. Und da geht's los mit der GBUPO, der geheimen Bundespolizei, die nämlich der Präsident des Bundeskriminellen Amtes Jörg Zensirke gefordert hat, als er letzten Freitag sich geäußert hat gegenüber der Tageszeitung Die Welt. Weil es müsse eine engere Verzahnung von Bundeskriminalgeheimdienstpolizei und Verfassungsgeheimdienst geben. Und dazu fällt mir spontan ein, ja, das gab es schon mal, nannte sich Geheime Staatspolizei, war bei den Nazis damals völlig beliebt. Und bei den Leuten, die dann hinterher den Mist wieder zusammensammeln durften und das Grundgesetz geschrieben haben, war das allerdings überhaupt gar nicht beliebt, weswegen es ausdrücklich verboten ist. Was der Zensierke da also fordert, ist... vorsichtig ausgedrückt, ganz dicht an verbotenen Dingen dran. Die übrigens verboten sind, weil sie damals die Nazis gemacht haben. Um jetzt die Nazis damit aufzuhalten, dass man Dinge tut, die die Nazis vor ihnen damals gemacht haben, sagen wir mal so, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. So, dann auch am letzten Freitag gab es dann noch die Meldung, ja, die Terrorzelle, die wäre größer. Es gäbe da nämlich noch 2 weitere Verdächtige. Und, ob es dann noch weitere gäbe, also beziehungsweise die 2, da hätte der Generalbundesanwalt schon gesagt, ja, die gibt's. Gemacht wurde allerdings erstmal gar nichts. Wahrscheinlich, um den 2 Verdächtigen Zeit zu lassen, dass sie erstens darüber informiert werden, dass sie demnächst verhaftet und hausdurchsucht werden könnten. Zweitens, wenn sie dann schon informiert wurden, ihnen auch noch Zeit zu lassen, alles, was irgendwie an Beweisen in ihrer Nähe noch rumliegen könnte, zu vernichten. Weil wir wollen doch nicht, dass da etwas gefunden wird. Ist schon komisch, bei irgendwelchen angeblichen Islamisten sind sie doch viel schneller dabei, irgendwelche Hausdurchsuchungen und Festnahmen zu machen. Aber hey, hier wird erstmal groß verkündet, medienwirksam, dann abgewartet und dann erst was getan. Dann ist letzten Freitag ja der große Gipfel gewesen, wo, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, wo sich also Innenvollidioten und diverse Justizminister und was weiß ich nicht, wer noch alles da zusammengesetzt haben. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, dass Bröhrichs Datei rauskommen soll, nämlich eine zentrale Datei für Ermittlungen gegen Rechtsextremisten. Darauf habe sich der Krisengipfel von Bund und Ländern im Zusammenhang mit den Morden durch Rechtsterroristen in Berlin geeinigt, sagte Friedrich. Einzelheiten soll eine Arbeitsgruppe festlegen, die bestehend aus besonders alten ehemaligen Mitarbeitern von Geheimdiensten und Polizeien und was weiß ich nicht, wer noch, da jetzt irgendwie beim Innenministerium ansiedeln soll. Also vor in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monaten rechne ich da nicht mit irgendwas, was aussieht wie ein Ergebnis, aber hey. Und Scherz an der Sache ist, Datei, es gibt da wohl jetzt schon mindestens 2 Datenbanken, in denen rechte Täter aufgelistet werden können. Plus die Frage, die sich mir bei der Stelle dann auch nochmal aufdrängte, gibt's eigentlich von den anderen Dateien, den Links, den Sport und den was weiß ich nicht, Terroristen, irgendwelche Ergebnisse? Irgendetwas, was die geholfen hätten? Ne, insbesondere bei der Gewalttäter-Sport-Datei reicht es auch völlig aus, wenn man mal in der Nähe von irgendwelchen gewalttätigen Ausschreitungen rund um ein Sportereignis von der Polizei Personen kontrolliert wird. Verdachtsunabhängig. Als Gewalttäter-Sport wird man also aufgeführt, wenn man mal irgendwann in der Nähe von irgendetwas gewesen wäre. Unabhängig davon, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber hey. Und dann soll es auch ein Rechtszentrum geben, ein Abwehrzentrum rechts. Darin sollen die Aktivitäten des Bundeskriminellen Amts und des Verfassungsschutzes gegen den Rechtsextremismus besser verzahnt werden, sagte Bundesinnenvollidiot Bröhrich nach einem Treffen in Berlin mit Justizministerin Leuthäuser Schnarrenberger und den Ressortchefs der Länder. Friedrich kündigte zudem die Schaffung einer zentralen Datei an, bla bla bla. Von dem Trennungsgebot hat er noch nichts gehört, ne? Geheimdienste und Polizeien dürfen nicht miteinander zusammenarbeiten, zumindest nicht über ein gewisses Level hinaus. Plus, bei Geheimdiensten muss man immer vorsichtig sein, dass sie nicht gezielt Informationen rausleaken. So frei nach dem Motto, ja, das da ist ein böser Täter, nehmt den fest. Oh, den bezahlen wir ja, das ist ja gar kein böser Täter. Na? Dann, SEK-Ruf habe ich letzten Freitag bei Fefe gefunden. Das wird ja immer peinlicher mit den 3 Nazi-Terroristen. Jetzt heißt es, das LKA Thüringen habe 1998 die Möglichkeit zum Zugriff gehabt. Das SEK habe schon in Alarmbereitschaft gestanden, aber sei dann vom Innenministerium zurückgepfiffen worden. Hier würde mich mal interessieren, ob es noch irgendwelche Unterlagen aus der Zeit aus dem Innenministerium gibt. Beziehungsweise, ob man nicht die damals Verantwortlichen im Innenministerium, so spontan fällt mir der Begriff Innenminister ein, einfach mal intensiv befragen kann darüber, warum denn da jetzt nun eigentlich das Sondereinsatzkommando die Täter nicht festnehmen durfte. Na, also ich meine, eine Begründung wie, ja, das durften wir nicht, weil die sollten ja noch mehr Leute umbringen, ist übrigens keine besonders gute. Aber es wäre vielleicht an der Wahrheit zu dicht dran. Na, also, weil entweder waren die alle inkompetent, die da beteiligt waren, oder alle Leute, die Dinge wussten, haben überhaupt nichts verraten an die, die hätten handeln können, oder irgendjemand hat von ziemlich weit oben seinen Finger drauf gehalten. Na, hier hat also ein Innenministerium ein Veto gegen eine Festnahme eingeworfen, wo mich mal interessieren würde, seit wann das denn? Kommt sowas häufiger vor? Ja. Dann gab es auch Kritik am geplanten Abwehrzentrum rechts, wie zum Beispiel die Grünen-Chefin Claudia Roth warf der Bundesregierung Aktionismus im Kampf gegen den rechten Terror vor. Ja, weil es nämlich irgendwie ein verdammt guter Grund wäre, jetzt mal zu untersuchen, warum eigentlich keiner von den 17 Verfassungsgeheimdiensten irgendetwas mitbekommen haben will. Warum niemand jemals irgendwie mitbekommen haben will, auch die Polizeien übrigens nicht, dass wenn da 9 Menschen ausländischer Herkunft mit ein und derselben Waffe ermordet werden, es vielleicht auch irgendwie einen Kausalzusammenhang geben könnte. Und dass übrigens Menschen ausländischer Herkunft gerne von Rechten umgebracht wurden in der Vergangenheit und es vielleicht einen rechten Zusammenhang geben könnte. Warum dieser Vermutung nie jemand nachgegangen ist, beziehungsweise die halt immer vom Tisch gewischt wurde als, nein, nein, das müssen irgendwelche Bandenkriminalitätsgeschichten sein. Wir haben zwar keine Ahnung, was für Banden, haben auch keine Indizien, dass es irgendwelche Bandenkriminalität gibt, aber hey, das werden Banden gewesen sein, die haben sich gegenseitig umgebracht. Na? Bevor man das nicht aufgeklärt hat, braucht man auch gar nicht irgendwelche neuen Terrorzentren aufmachen, irgendwelche Dateien, Datenbanken oder was weiß ich nicht aufmachen. Oder sonst irgendwelche Scheiße lostreten. Dann gibt's die GDPazis. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Vollidioten, Polizei, Witthaut, hat nämlich für den weiteren Einsatz von V-Leuten sich stark gemacht. Dieses Instrument sei wichtig, weil diese Leute in der Szene seien, sagte Witthaut im Deutschlandfunk. Darüber hinaus halte er die Diskussion um den Verfassungsschutz für verfrüht. Das Spannende ist ja, kommen wir auch gleich noch zu, rund um die Täter. Genügend V-Leute waren, dass man theoretisch hätte davon ausgehen müssen, dass irgendwelche Informationen schon bei den Geheimdiensten landen. Entweder haben die V-Leute also ihre Fresse gehalten, weil sie mit den Tätern nämlich sich solidarisiert haben, oder die Geheimdienste haben die Fresse gehalten, weil, aus ermittlungstaktischen Gründen heißt es immer so schön. Oder irgendjemand anders hat dafür gesorgt, dass niemand was tut. Da würde mich dann eine Begründung interessieren. Oder was weiß ich. Also was der GDP-Witthaut also fordert, ist, der Staat soll weiter die NPD finanzieren. Weil wenn wir die NPD nicht finanzieren, dann wissen wir ja nicht, was sie tun. Ja, nachdem ja nun irgendwie einigermaßen klar ist, dass also niemand irgendetwas gewusst haben will, dass da über Jahre hinweg Menschen umgebracht wurden, frage ich mich, was bringt das überhaupt? Was bringen so V-Leute? Jetzt hier mal konkret. Was haben die V-Leute in der NPD bisher an Informationen geliefert, die man ohne sie niemals hätte bekommen können? Und welche Auswirkungen hatte das? Ja, die Nazis wollen da demonstrieren, da gibt es Gegendemonstranten. Lass uns die Gegendemonstranten alle vergasen. Oder was? Pfeffersprayen. Entschuldigung. Na? Also die GDP, der GDP-Vorsitzende möchte offiziell eine Förderung der NPD. Hat er schon eine Fördermitgliedschaft beantragt? Ist er selber gar NPD-Mitglied? Kann mal jemand seine verfassungskonforme Grundhaltung überprüfen? Hat er eigentlich hier Kohlgrubis Verfassungskonformitätserklärung unterschrieben? Wenn nein, warum nicht? Dann V-heimlich, die rechte Orientierung von V-Leuten hat nach Ansicht des Soziologen Roland Eckert dazu beigetragen, dass die Zwickauer Terrorzelle lange nicht aufgeflogen ist. Verbindungsleute in Neonazi-Kreisen hätten den Verfassungsschutz und der Polizei entscheidende Informationen wohl nicht weitergegeben, sagte der Professor aus Trier. Dies liege daran, dass eine Vielzahl der V-Leute aus NPD und rechten Kameradschaften stamme. Das Problem sei, dass sie nach beiden Seiten arbeiteten. Na, die fühlen sich denen zugehörig und verraten die nicht. Ja, ist eine Erklärung. Ob es jetzt hier die einzige Erklärung ist, weiß ich noch nicht. Aber die Frage, die sich immer mehr aufdrängt, ist, was soll man eigentlich Leute erst dafür bezahlen, dass sie die wichtigen Informationen sowieso nicht rauslassen? Da kann man das Geld auch sinnvoller verschwenden, indem man, keine Ahnung, die Linken fördert. Na, weil nur noch mal für den Hinterkopf, den Linken wird vorgeworfen, dass sie Autos anzünden. Den Islamisten wird vorgeworfen, dass sie Bomben bauen wollen würden, wo sie irgendwie putzigerweise immer deutlich vorher hochgenommen werden. Teilweise eben viel zu hoch, um ihnen irgendwas, viel zu früh, um ihnen irgendwas vorwerfen zu können. Und die Rechten bringen Leute um. Na, über Jahre hinweg und niemand hat irgendwas gemerkt. Schon komisch. Na, da gibt es ja die Zeit-Tagesspiegel letzte Woche wohl auch irgendwie in der Weltstatistik, so von wegen, naja, so von 137 rechtsmotivierten Taten könne man ausgehen, wenn man sich die Statistiken mal aus der Nähe anguckt und eben auch mal das Umfeld der Tötungshandlungen beachtet. Die Polizei selber hat allerdings nur, was waren es, 47, und das auch nur, wenn man da sehr großzügig Sachen als anerkannt rechnet, die offiziell in der Statistik unter anderen Dingen versteckt sind. Ja, da würden mich dann doch nochmal die Anzahlen Opfer durch links- und islamistischen Terrorismus interessieren. Es sind im Zweifelsfall weniger. So, dann gab es den BKA-Rückwurf. Nach der Enttarnung der Thüringer Terrorgruppe haben rund 400 Polizeibeamte aus Bund und Ländern in die Ermittlungen aufgenommen. Diese Zahlen nannte der Präsident des Bundeskriminellen Geheimdienstes Zensierke im Magazin Fokus. Den Vorwurf des Totalversagens der Sicherheitsbehörden wies er aber zurück. Die Gruppe aus Zwickau habe sich völlig atypisch verhalten, weil sie nämlich keine Bekennerschreiben deponiert haben. Herr Zensierke, helfen Sie mir aber eben kurz auf die Sprünge. Die Sauerländer, die ganz schlimmen islamistischen Terroristen, die bestimmt vorhatten, irgendwelche ganz schlimmen Dinge zu tun und nur daran gehindert wurden, indem sie nämlich rechtzeitig, bevor sie ohne die Geheimdienste zu informieren, sich noch wirkliche Chemikalien hätten kaufen können. Die haben wann ihr Bekennerschreiben abgegeben? Oh, gar nicht. Also bei denen brauchte man das nicht, ja? Aber die Rechtsmörder da, bei denen hätte man ein Bekennerschreiben gebraucht. Ja. Na, ein Bekennerschreiben, was quite conveniently ja jetzt in der Wohnung gefunden wurde. Na, also, hä? Also, Herr Zensirke, so spontan fällt mir so ein, wenn Sie den Vorwurf des Totalversagens von sich weisen, gibt's im Wesentlichen, also es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten, die mir einfallen, warum Sie so total versagt haben. Entweder Sie sind zu blöd oder es war Absicht. Wenn Sie die Blödheit von sich weisen, ja, dann, ne? Herr Zensirke? Ist von Samstag. Auch am Samstag gab es die GB-Ausweitung, weil nämlich der innenvolle Idiot Bröhrig die Bundesanwaltschaft mit noch mehr Kompetenzen versorgen will. Weil es kann doch nicht angehen, dass und man müsse doch und bei jeder Gelegenheit, wo irgendwelche bösen Dinge passieren können, soll also die Bundesanwaltschaft übernehmen. Scherz an der Sache ist, die Bundesanwaltschaft, die könnte sich sicherlich um viel mehr Terroristen kümmern, wenn sie nicht zum Beispiel Soziologen wie den Herrn Holm unter Vollüberwachung stellen würde, weil nun ja, der ist ja der Einzige, der das Wort Gentrification schreiben könnte und der ist der linken Gruppe zugehörig und deswegen muss er ein schlimmer Terrorist sein. Na, solange ihr immer noch Leute habt, die sich mit so einem Scheiß beschäftigen können, während andererseits Menschen umgebracht werden und niemand auch nur ansatzweise irgendwie mal in den rechten Kreisen rumguckt, so lange braucht ihr nicht mehr Kompetenzen, sondern einfach nur weniger Leute, die auf dem rechten Auge blind sind. Aber hey, dann gab es das Niederbot, weil niedersächsische Innenvollidiot Schünepeng hat verlangt, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Und wenn wir dafür das Grundgesetz brechen müssen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Füßen treten, dann will er das. Na, also da würde mich mal interessieren, wie das funktionieren soll. Es gibt einen Weg, wie die NPD von der Parteienfinanzierung völlig ausgeschlossen wird, indem sie nämlich verboten wird. Das wiederum geht aber nicht, solange der Staat da immer noch V-Leute finanziert, also Nazis finanziert, die irgendwelche Pseudo-Informationen rauslassen. So lange funktioniert der Trick nicht. Oder anders ausgedrückt, was der Schünepeng will, ist, dass ausgerechnet die NPD jetzt nicht mehr vom Staat finanziert werden darf, außer durch V-Leute. Oder was? Na, es würde mich mal interessieren, wie er sich denn vorstellt, dass man das Grundgesetz ändern müsste, um einzelne Parteien von der Finanzierung ausschließen zu können. Und wann denn die Forderung kommt, dass man denn auch böse linke Parteien von der Finanzierung ausschließen soll. Na? Also der Schünepeng bewegt sich weit jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das schon seit Jahren. Ich finde, wir sollten den Schünepeng auch von der Finanzierung ausschließen. So, dann sollen der Thüringer Verfassungsschutz Ende der 90er Jahre mindestens 3 V-Leute im Umfeld der rechtsextremistischen Täter gehabt haben, berichtet der Spiegel. Und laut Fokus wurde auch der militärische Abschirmdienst kurz nach dem Verschwinden des Trios 1998 über dessen Aufenthaltsort informiert. Aber den Geheimdiensten damals sei es nicht gelungen, das untergetauchte Neonazi-Trio aufzuspüren. Oder anders ausgedrückt, die Geheimdienste hatten 3 Leute, die sie bezahlt haben, Informationen rauszulassen, rund um die Täter platziert. Und wollen von nichts gewusst haben. Und der militärische Abschirmdienst will aber gewusst haben, wo sie sind, aber trotzdem will niemand es geschafft haben, sie festzunehmen. Zu einem Zeitpunkt, als ihnen bereits vorgeworfen wurde, dass sie übrigens in ihrer Garage mit Sprengstoff rumhantiert haben. Komisch, andere Leute, die dann Jahre später mit Sprengstoff in irgendwelchen Dingen rumhantiert haben sollen, wurden als Terroristen eingestuft und sofort verhaftet. Schon komisch, aber hey, 98 ist ja noch vor 9/11 gewesen und deswegen waren das ja keine schlimmen Terroristen. Sprengstoff in der Garage. Hey, jeder hat mal Sprengstoff in der Garage. Ist eine Meldung von Samstag. Am Sonntag habe ich mir hier dann den Endschaden reingeklebt, weil nämlich SLS verkündet hat, dass sie so 10.000 Öcken an die Familien der Opfer zahlen wollte. Weil, nehmt das Geld und haltet die Fresse, kommt ja nicht auf die Idee, mal nachfragen zu wollen, warum zum Fick wir eigentlich unsere fetten Ärsche jahrzehntelang nicht in die Höhe bewegt haben. Das hat sie so nicht gesagt, aber das ist die Botschaft, die bei mir ankommt. Dann, Suibum, habe ich bei Facebook gefunden. Oh, wer hätte das gedacht? Aus dem Nazi-Terroristen entwickelt sich gerade ein klarer Fall von Selbstmord. Die FAZ schreibt, die Zwickauer Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sollen Suizid begangen haben, weil ihr Wohnmobil von der Polizei umstellt und eine Flucht unmöglich war. Nach FAZ-Informationen schließt die Bundesanwaltschaft eine Einwirkung Dritter aus. Und bei der Tagesschau gibt es auch noch dieses spannende Detail. Nach aktuellem Stand der Rechtsmedizin hätten sich beide je selbst mit Langwaffen getötet, teilte Thüringens Innenminister Jörg Geibert, CDU, mit. Langwaffen sind Gewehre. Gewehre, die putzigerweise in der Berichterstattung niemals in dem Wohnmobil aufgetaucht sind. Wo kamen die her? Wo sind sie hin? Wie sind Waffen, mit denen sich da zwei Menschen gerade umgebracht haben, verschwunden, ohne in irgendwelchen Berichten aufzutauchen? Oder tauchen sie in den Berichten auf und die Medien haben das nur ignoriert? Ne? So, am Montag, Occupy Bomb, mal ein bisschen was anderes. In New York soll nämlich ein angeblicher Rohrbombenleger gefunden worden sein und hops genommen worden sein. Wegen, weil, ja, schlimmer Terrorist, wisst schon. So, dann hat selbst Bosbach gemerkt, dass man irgendwie Verfassungsgeheimdienst auch durchaus mal zusammenlegen kann, weil es irgendwie keine so richtig guten Gründe gibt, warum wir in so Stadtländern wie hier Hamburg, Bremen, Berlin oder einem kleinen Land wie dem Saarland noch einen eigenen Geheimdienst braucht. Wenn selbst Bosbach das auffällt, dann darf das schon als offensichtlich gelten, weil Bosbach ist nicht gerade einer von der hellsten Sorte. Ist nicht die hellste Lampe im Haus. So, dann 97, wenige Wochen vor dem Untertauchen der Zwickauer Terrorgruppe, hat es nämlich offenbar einen weiteren Anschlagsversuch auf Ausländer in Thüringen gegeben. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet unter Berufung auf die örtliche Polizei, Ermittler hätten im November 97 einen Sprengsatz in einem Haus in Stadtroda bei Jena entdeckt. In dem Gebäude seien Arbeiter aus Portugal untergebracht gewesen. Eine Störung am Zünder des Sprengsatzes habe eine Explosion verhindert. Aber die Vermutung, dass da irgendwie Rechtsextremisten versucht haben wollen könnten, angebliche Ausländer umzubringen, ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Wisst schon. Dann Brüllspeicher. Brüllrich will da nämlich die Verdächtigenspeicherung ausweiten. Und was als Verdächtiger gilt, sagen wir mal so, da gibt's mit der Gewalttätersport der angeblichen Hooligan-Datei ja schon eine gute Vorlage. Weil als Hooligan gilt man ja bereits, wenn man in der Nähe von irgendwo, wo Leute randalieren, nach oder rund um ein Sportereignis, gilt man als Hooligan, sobald die Polizei die Personalien einmal aufgenommen hat. Oder anders ausgedrückt, wenn man in der Nähe von irgendwelchen randalierenden Leuten ist, sollte man sich vielleicht besser weigern, seine Personalien aufzugeben, wird dann allerdings wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Oder anders ausgedrückt, you're fucked. Ja, und das will Brüllrich dann länger speichern, weil es bringt ja so viel. Dann am Montag heißt es dann, ja, es gäbe da so rund ein Dutzend Verdächtige und Beschuldigte. Aber wir tun da trotzdem nichts, weil wir müssen eher noch Zeit lassen, dass die alles wegräumen können, was irgendwie sie verdächtig oder beschuldigt machen könnte. Na, ich finde es überaus spannend, dass hier immer wieder verbreitet wird, wie viele Verdächtige man denn nun eigentlich hätte. So, ansonsten wird doch aus ermittlungstaktischen Gründen alles immer geheim gehalten, bis dann Leute festgenommen wurden. Hier wird groß an die große Glocke gehängt, ja, und wir wissen auch, und der, und der, und der, und räumt mal schnell eure Sachen weg, weil wenn wir dann Haus durchsuchen, wollen wir ja nichts mehr finden, so ungefähr. Ist so die Botschaft, die sich mir da irgendwie aufdrängt. Ich weiß auch nicht. Paranoid, ich? Ach, die verfolgen mich doch nur. Dann hat Schünepeng sich gegen eine Fusion von Landesverfassungsgeheimdiensten gewendet, weil Mammutbehörden könnten nicht kontrolliert werden. Ja, die Verfassungsgeheimdienste, die es da jetzt gibt, die kontrollieren irgendwie bestenfalls Handvoll Parlamentarier aus den jeweiligen Landesparlamenten. Und dass die irgendwie genügend Informationen hätten, die Geheimdienste da richtig kontrollieren zu können, wage ich mal zu bezweifeln. Vor allen Dingen dürfen die ja über alles, was sie finden, nicht reden. Na, von daher, ja, eine Mammutbehörde ist genauso wenig kontrollierbar. Aber die Verfassungsgeheimdienste jetzt sind doch auch völlig unkontrolliert. Also, Herr Schünepeng, alter Verfassungsbruch. Dann gab es am Dienstag den Bullshit, weil da hat der Bundestag dann nämlich eine Erklärung rausgelassen, wie schlimm die Taten doch seien und Mitgefühl und bla und Fasel verfaselt. Witz an der ganzen Geschichte ist, oder das Auffälligste an der Geschichte ist, dass das wohl die erste Erklärung im Bundestag ist, wo die bösen, bösen, bösen Linken dasselbe Papier befürworten durften wie die großartigen Rechten von der CDU. Na, selbst bei Geschichten so von wegen so und so viele Jahre nach dem Krieg, und wir finden übrigens die Nazis damals mit dem Holocaust, das war total übel, da durften die Linken nicht dasselbe Papier befürworten, sondern mussten ein wortgleiches Papier befürworten, weil die CDU sich auf Krampf geweigert hat, dasselbe Papier abzunicken wie die bösen Linken. Ja, vielleicht ist der CDU aufgefallen, dass wenn sie sich jetzt von den bösen Linken distanzieren, sie sich dann doch ein bisschen zu dicht an die bösen Rechten ranrücken. Ja, wird auch nicht wieder vorkommen in ihrer Zukunft. Dann hat Brüllrich verkündet, dass er bessere V-Leute, bessere Nazis haben wollte. Weil, die V-Leute im nationalsozialistischen Untergrund hätten offenkundig nicht die Informationen geliefert, die zu den Tätern geführt hätten. Und jetzt will er da irgendwie ein Qualitätsmanagement und bla und Phase, bessere Nazis, haha. Jetzt können sie sich aussuchen, welche Nazis sie da haben. Sie könnten vielleicht auch mal aufhören, die Nazis zu finanzieren, aber auf die Idee kommt er nicht. Dann hatte Brüllrich laut drüber nachgedacht, trotz der weiterhin staatlichen Finanzierung der NPD die verbieten zu wollen. Was dann, sagen wir mal so, er müsste dann vielleicht nochmal das Urteil von 2003 vom Bundesverfassungsgericht sich angucken. Da sollten ja recht deutlich gemacht worden sein, was auf gar keinen Fall geht. Zitate von Leuten verwenden, die gleichzeitig vom Staat finanziert werden zum Beispiel. Geht nicht. Na, also man müsste vielleicht erstmal eine gemeinsame Liste der vom Staat finanzierten V-Dödel machen und dann hinterher festzustellen, ja, das ist bereits die vollständige Mitgliederliste der NPD. Huch. So, dann gab es gestern das Staatsboot. Das wird ja alles nur noch schlimmer, schreibt Hefe. Guckt mal, was das Monster hinter der Cyber... der Staatsboot, nicht Bot. Bot, nicht Boot. Ha. Dreck. Also das Monster hinter der Cybercrime-Convention meint, der niederländische Rechtswissenschaftler Henrik Caspersen, der als einer der Väter der Cyberkrime-Konvention gilt, regte an Diskussionen über staatliches Hacken oder Botnetze als Werkzeug für staatliche Ermittler nicht auszuschließen. In einigen Ländern werde bereits heftig argumentiert, dass Strafverfolger derartige Mittel bräuchten. Was? Was? Bundeswanze habe ich ja mitgekriegt, aber dass die jetzt auch noch eigene Botnetze haben wollen, tilt. Ist von gestern. Dann hat der GdP-Vorsitzende Wittpeng für eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung argumentiert, weil wenn wir die letzten 10 Jahre alle Telekommunikationstransaktionen der Täter gespeichert hätten, können wir was aufklären. Scherz an der Sache ist, der Herr Witthaut scheint immer noch nicht begriffen zu haben, dass das, was da als Vorratsdatenspeicherung aus der EU raussickerte, nach 2 Jahren endet. Maximal 24 Monate stehen da drinnen. Alle, die jetzt also nach mehr verlangen, ne, irgendwie 5 bis 10 Jahre Vorratsdatenspeicherung hat irgendwer in der Welt rumgefaselt, ist nicht mit der EU vereinbar. Na, das ist genauso ein Bruch der EU-Regeln, wie keine Vorratsdatenspeicherung zu haben, was ja so schlimm sein soll. Was eine Vorratsdatenspeicherung bringen soll, ist bei der Gelegenheit übrigens immer noch nirgendwo bewiesen. Na, oder anders ausgedrückt, Bullshit. Ja, und die GdP verlangt also jetzt eine Vorratsdatenspeicherung, weil, also vor 6 Monaten haben die bestimmt noch mit anderen Leuten telefoniert. Nein. Es wäre möglich, dass das eventuell ganz gut wäre, wenn man jetzt aufklären wollte. Ach, das wollen wir nicht. Ja gut, dann. Dann haben sie gestern noch einen mutmaßlichen Täter festgenommen, der nämlich bei der Videoproduktion von dem Bekennervideo beteiligt gewesen sein soll. Warum sie den erst gestern festgenommen haben, steht da leider nirgendwo. Ja, wir mussten ihm ja vorher noch Zeit lassen. Ist so meine Interpretation. Aber ja. Dann, Verfassungsfeinde. Schreibt Hilfe. Der damals zuständige Thüringer Verfassungsschutzpräsident tritt an die Presse und zeigt mit dem Finger auf die ganzen anderen Schuldigen. Nicht der Verfassungsschutz, so legt es der 61-Jährige derzeit jetzt in einem per E-Mail geführten Interview dar, habe versagt, sondern die Landespolizei. Mehr noch. In ihren Reihen habe es allem Anschein nach Verräter gegeben, welche die Neonazi-Szene mit Informationen versorgt hätten. Ach, das ist ja schockierend. Nazis in der Polizei? Gewaltbereit am Ende noch? Nein, gewaltbereite Polizisten gibt's doch nicht. Wir wissen doch alle, dass Polizisten niemals gewaltbereit sein können, weil sie per se, per Definition schon immer die Guten sind. Nach meinem Eindruck gab es eine kleine Clique von Leuten, die sich nicht abfinden mochten mit dem Wahlergebnis vom Herbst 94, wodurch die SPD mit an die Regierung kam und den Justiz- und den Innenminister stellte. Diese, nennen wir sie mal höflich Parteirebellen, versuchten Polizeidaten zu missbrauchen, um den Innenminister und wohl auch die Koalition zu beschädigen. Dies war weder legal noch legitim, zeigt aber eine bestimmte Haltung, nämlich den Staat gegen die Regeln der Demokratie als Beute zu betrachten. Das ist ja echt der Kracher und passt perfekt in FIFA's Weltbild. Wenn bei der CDU so üble Verfassungsgegner sitzen, dass es sogar der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz als gefesterter Demokrat mit stärkerem Drang zum Rechtsstaat ist. Natürlich hat er nichts gemacht, sondern genau das, was die CDU wollte, aber hey. Ja. So, Neues von den Wanzen. Das Bundeskriminelle Geheimdienstamt hat da nämlich mal rausgelassen, wie viele Wanzen denn nun eigentlich eingesetzt wurden. 24 Quellen-TKÜ-Maßnahmen und 7 Vollverwanzungen gab es nämlich. Geht 7-mal ein heimlicher Zugriff auf IT-Systeme gerichtlich angeordnet, geht aus einer jetzt veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken hervor. Zuletzt hatte sich die Regierung über den Einsatz des Bundestrojaners zur Online-Durchsuchung ausgeschwiegen und auf Staatsgeheimnisse berufen. Parlamentarier waren davon ausgegangen, dass es in weniger Fällen zu Festplatteninspektionen per Trojaner gekommen sei. Und nur das Bundeskriminelle Amt hätte die Software entwickelt, dabei 682.581 Euro an Sach- und Personalkosten ausgegeben. Bla 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 bla. Und 34, nicht 24, Quellen-TKÜ-Maßnahmen. Mit unter anderem auch Software von Digitask. Ob die denselben AES-Key hatte wie die bereits bekannten Wanzen, ist natürlich nirgendwo dokumentiert, aber eine Quellcode-Inspektion hätte sowieso zu keinem Zeitpunkt stattgefunden, von daher niemand hätte irgendwie überhaupt irgendwas gewusst. Aber passt schon. So, dann soll jetzt der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri den Quellcode der Bayernwanze aus datenschutzrechtlicher Sicht prüfen. Ob der überhaupt qualifiziert dafür ist, Quellcode zu lesen, habe ich nirgendwo gefunden. Ja, also kann auch locker sein, dass sie dem irgendwas vor die Nase halten, der damit nichts anfangen kann und sagt, oh, passt schon. Passt schon. Ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass ja die bayerische Digitask-Wanze bereits als illegal geurteilt wurde und von daher davon auszugehen ist, dass im rechtsfreien Raum Bayern illegal Wanzen eingesetzt werden. Aber ja. Gut. Dann will die Schweiz jetzt übrigens offiziell auch mal über die Wanze nachdenken. Sie haben sie zwar bisher schon eingesetzt oder einsetzen lassen, aber jetzt wollen sie die dann auch nochmal offiziell. Weil das ist ja so alternativlos. Blablub. So, genau. Neues vom Atom. Iran-Forderung. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA fordert vom Iran die unverzügliche und vollständige Aufklärung aller offenen Punkte zu seinem Atomprogramm. Bis spätestens März soll Teheran alle offenen Fragen zu seinem vermuteten geheimen Atomwaffenprogramm beantworten. Wie wär's damit? Kommt wieder, wenn ihr was habt, was aussieht wie echte Beweise und nicht nur irgendwelche Geheimdienste haben sich irgendwas aus dem Arsch gezogen. Das hat im Irak schon nicht funktioniert. Aber ja, die entsprechende Resolution wurde heute in Wien angenommen, heute wie letzten Freitag. China und Russland hatten die Resolution gemeinsam mit den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland verfasst. Kuba und Ecuador stimmten gegen den Text, Indonesien enthielt sich. Und dann wäre der Iran nach eigener Darstellung grundsätzlich dazu bereit, intensiver mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Voraussetzung sei aber eine ausgeglichenere Haltung zur Islamischen Republik, sagte Außenminister Salehi nach einer Meldung der Nachrichtenagentur ISNA. Na, weil also, was da jetzt ja abgeht, ist so frei nach dem Motto, ihr seid böse, ihr müsst totgebombt werden. Wir sind böse, wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Es gibt allerdings so ein Land in der Region, was den nicht unterschrieben hat, was ziemlich sicher über A-Bomben verfügt. Aber ja, gab es am Montag auch von Montag die Nabatte, der Nahe Osten, als atomwaffenfreie Zone. In Wien sind Vertreter von 17 arabischen Staaten, Israels und Palästinenser zusammengekommen, um über die Schanzen und Bedingungen eines solchen Projekts zu sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass Israel erst dann auf A-Bomben verzichten wird, wenn sie ganz doll sicher sein können, dass überhaupt niemand auch nur ansatzweise irgendwas einsetzen können wird. Weil mit der Begründung, sie müssten sich doch selbst verteidigen, haben sie sich ja ihre A-Bomben ja wohl auch beschafft. Auch wenn sie offiziell immer noch nicht zugeben, dass sie welche haben. Und ja, den Atomwaffensperrvertrag haben die meines Wissens nicht unterschrieben. Dann völlig überraschend sind am Mittwoch in Frankreich Demonstranten gegen die gegen den anstehenden bzw. laufenden Castortransport von der Polizei verkloppt worden. Das gleiche gab es dann auch auf dieser Seite der Grenze, wo spannenderweise bei den diversen DPA-Meldungen sonst ja immer von so und so viel verletzte Polizisten die Rede ist, ist die Rede davon gewesen, ja, es seien auch Demonstranten verletzt worden, aber eine Anzahl steht da leider nicht. Schon komisch. Genau, der Castor ist dann gestartet. Habe ich am Mittwochabend gefunden. Die Polizei hat mit Tränengas Aktivistin vertrieben. 5 Demonstranten wurden festgenommen. Ja, dann gibt's die GOR-FDP. Der letzte Atommülltransport aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague ist weiter in Richtung Deutschland unterwegs. Ziel der 11 Behälter ist das Zwischenlager im niedersächsischen Gorleben. Bei Zusammenstößen zwischen französischen Atomkraftgegnern und der Polizei waren gestern mehrere Menschen verletzt worden. Der 13. Castor-Transport ist der letzte aus Frankreich, weil der Vertrag mit der dortigen Aufbereitungsanlage ausläuft. Aufbereitungsanlage ist übrigens ein Euphemismus für, das ist eine Anlage, die nur gebaut wurde, um aus den Brennstäben das Plutonium, was man für eine A-Bombe braucht, rauszuholen. Warum man jetzt noch A-Bomben bauen wollen sollte, für die man das Plutonium rausholen müsste und bei der Gelegenheit ein Vielfaches an Material radioaktiv verseucht, ist schleierhaft, vorsichtig ausgedrückt. Aber ja. Und der niedersächsische Innenvollidiot Sander forderte, Umweltvollidiot forderte auch dort keine Behälter mehr, auch von dort keine Behälter mehr, von Sellafield keine Behälter mehr nach Gorleben zu bringen. Andernfalls entstünde der Eindruck, dass man vor der Festlegung auf ein Endlager Fakten schaffe, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Ja ach, die Fakten sind doch schon längst geschaffen. Warum wird denn überhaupt jetzt noch Zeug aus Frankreich nach Gorleben verschifft? Gorleben ist als Standort bekannt ungeeignet. Da kann sich auch sonst wer noch hinstellen. Plus, bei Gorleben ist ja auch bekannt, dass inzwischen die Strahlungslevel am Zaun zumindest damit drohen, in gefährliche Regionen zu steigen. Wo sie jetzt irgendeine Berechnung sich aus dem Arsch gezogen haben, so frei nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt genau da irgendein Blei oder was weiß ich nicht um die Messsonde platzieren, dann messen wir hier keine Strahlung mehr. Dann ist ja alles in Ordnung. So. Dann, ach komm, Libyen machen wir noch. Saif-Festnahme. Am letzten Samstag soll der Saif al-Islam dann nämlich festgenommen worden sein. Hat erstmal nur Al-Arabiya berichtet und Al-Arabiya ist mir gerade im Dunstkreis Ägypten damals aufgefallen, als die hatten die meisten Falschmeldungen. Weswegen ich das erstmal als unbewiesene Falschmeldung hingesetzt habe. Aber es scheint sich tatsächlich als Wahrheit herausgestellt zu haben. Also sie haben den einen Sohn, den lautesten Sohn von Gaddafi festgenommen. So, dann hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verlangt, dass der ausgeliefert werden soll. Da haben allerdings die Libyer gesagt, nö, wir wollen den selber vor Gericht stellen. Ja, also ich meine, hallo, warum sollten die den rauslassen? Die können den selber vor Gericht stellen und vor allen Dingen, weil sie es ja auch geschafft haben, den jetzt ein paar Tage lang nicht umzubringen, können sie ihn tatsächlich vor Gericht stellen. Haben sie dann auch am Sonntag noch verkündet, dass sie den gar nicht ausliefern wollen. Wozu auch? So, dann soll auch noch der Geheimdienstchef, Gaddafis Geheimdienstchef, festgenommen worden sein. Auch da steht zu vermuten, dass sie den vor Gericht stellen wollen. So. Nö, Ägypten lasse ich hier, beziehungsweise nehme ich in den nächsten Teil mit rein. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt dann wieder mal Alison Krow mit dem vierten Titel aus dem Album Little Light Originals. Der Titel heißt Little Light. 4 Minuten 49 lang, gefunden bei Jamendo und als Creative Commons lizenzierter Download völlig legal herniedergeladen. Gefolgt ist das dann von Christoph Süß im Bayerischen Rundfunk macht den Süßstoff rassistisch, zumindest latent, 3 Minuten 59, habe ich letzten Samstag aus deren Podcast entführt, die MP3-Datei. Kriegt er dann auf die Ohren und ich sage dann danke für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, zum Beispiel als Kommentar im compiblog.de, Kompot 293 Teil 1, als Mail an compiblog@googlemail.com oder als Tweet at Kompot. Oder bei Google Plus könnt ihr mich noch erwähnen. Und das ist es dann, glaube ich, auch schon wieder. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Little Light von Alison Krow und dem rassistischen, dem Süßstoff. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
half my life is spent trying to figure out where the other half is supposed to go. I'm trying to put them together again till they make sense, until they're whole. Love opened up my eyes, and I've seen into the dark. It's hard to tell if there's a light at all, and I can't see to open them this time, and the little light that there is about. If you can start where you were before, keep breaking the locks to see if there was ever really a door, and set by yourself to see if there is anything to burn. Keep making mistakes to see if there is. Questions that persist, yeah, they will torture you. You will not know until it's too late. The questions that repeat will never give you answers. You will not know until
Bayern 2, grenzenlos hören. Süßstoff der Woche. Die Christoph-Süß-Kolumne, immer samstags ab 9 Uhr in Orange.
Ach, was für eine schöne Woche. Endlich mal nicht Griechenland, Italien, Spanien, Zinsen oder Zentralbank, sondern
Terrorismus im rechtsextremen Bereich, meine Damen und Herren. Das ist eine Schande, das ist beschämend für Deutschland.
Freilich ist es auch furchtbar, aber doch wenigstens einmal was anderes. Und es ist auch nicht so kompliziert wie diese ewige, unverständliche Finanzkrise. Beim Terror hat man eine Krimi-Struktur. Auf der einen Seite die Bösen und auf der anderen Seite die Blöden.
Wir haben zeitweilig insgesamt in Deutschland über 80 Kriminalbeamte nur mit dieser Mordserie befasst gehabt. Und leider auch in der Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, in der Zusammenarbeit mit allen beteiligten Ländern, haben sich keine so handfesten Spuren, vor allen Dingen auf konkrete Personen, ergeben.
Sagt bedauernd der Innenminister. Aber freilich wird's dann doch sogleich ein wenig kompliziert. Ist das Versagen der Behörden vielleicht doch ein bisschen durch latenten Rassismus erklärbar? Immerhin wurde der Mord an einem Blumenverkäufer, einem Änderungsschneider, zwei Gemüsehändlern, einem Kioskbesitzer, den Betreibern eines Schlüsseldienstes und eines Internetcafés sowie zwei Imbissbudenbesitzern unter dem Begriff Dönermorde zusammengefasst. Vermutlich das Ergebnis der Gleichung Türke ist gleich Döner. Und die Sonderkommission nannte sich Bosporus. Ja, und als dann doch einmal ein Beamter fragte, ja, vielleicht waren es ja Nazis, da sagte der Verfassungsschutz, na, da haben wir nichts. Ja, und jetzt, was folgern wir daraus?
Deshalb glaube ich, sind alle sich einig, dass sie die NPD gerne verboten haben wollen.
Genau, da sind sich alle einig. Das ist allemal angenehmer, als sich mit dem inhärenten Rassismus bei Bürgern und Behörden auseinanderzusetzen. Aber Problem, das Verfassungsgericht hatte ja dereinst das NPD-Verbot abgelehnt, weil die Partei anscheinend hauptsächlich aus V-Männern des Verfassungsschutzes besteht.
Deshalb müssen die Innenminister sich erklären, ob sie V-Leute in den Vorständen der NPD unverzichtbar zur Informationsgewinnung brauchen oder ob sie unverzüglich abschalten können.
Sagt ganz richtig Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und ich finde es schade, dass man diese durchaus relevante Frage in den letzten 10 Jahren nicht schon längst geklärt hat. Schön. Und was bräuchte man noch?
Das Zweite, was ich dringend empfehle, ist, dass wir etwas Ähnliches wie das Terrorabwehrzentrum gegen islamistische Terroristen auch gegen Extremisten rechter Provenienz jetzt etablieren.
Da fragt man sich, wem genau empfiehlt der Bundesinnenminister das? Sich selbst? Naja, vielleicht hört er ja mal auf sich. Unser einer in seiner Naivität dachte freilich, sowas gäbe es schon lang.
Es gibt natürlich die Verpflichtung der Bundesbehörden, der Landesbehörden, sich gegenseitig auszutauschen und mit Informationen, die relevant sind, zu versorgen. Allerdings, die Beurteilung, ob was notwendig ist und was nicht, die ist sehr subjektiv.
Aha, subjektiv. Und subjektiv hatte man eben gedacht, die Dönermenschen vom Bosporus killen sich gegenseitig aus irgendwelchen osmanischen Gründen, die man hier im Westen nicht genau versteht. Zusammenfassend kann man also mit Herrn Kauder sagen:
Ein Instrument, das uns nichts bringt, das brauchen wir auch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wie wahr. Schade, dass er damit nicht den Verfassungsschutz gemeint hat. Tja, man freut sich fast schon auf nächste Woche, da ist bestimmt wieder Schuldenkrise. Ist vielleicht doch schöner.